Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Tschechien will den Ratifizierungsprozess für die EU-Verfassung trotz des französischen und holländischen Neins und der Absage des Referendums in Großbritannien fortsetzen. Das sagte der tschechische Ministerpräsident Jiří Paroubek bei einem Treffen mit dem slowakischen Präsidenten Ivan Gasparovic heute in Bratislava. Im Gegensatz zur Slowakei, die der Verfassung bereits im Parlament zugestimmt hat, soll in Tschechien ein Referendum abgehalten werden. Am Montag hatten sich Regierung und Opposition in Prag nicht über die Fortsetzung des Ratifizierungsprozesses einigen können. Paroubek betont in Bratislava, letztlich müssten die wichtigsten Entscheidungen im Hinblick auf die Verfassung auf EU-Ebene getroffen werden. Die tschechische Opposition hält die Entscheidung von Großbritannien, das Referendum über den Europäischen Verfassungsvertrag aufzuschieben, für richtig, erklärten Vertreter der Demokratischen Bürgerpartei ODS. Ihrer Meinung nach sei die Europäische Verfassung ein totes Dokument. Die christdemokratische KDU-CSL, die der Regierungskoalition angehört, will das nächste EU-Gipfeltreffen Mitte Juni abwarten. Die regierten Sozialdemokraten behaupten dagegen, Tschechien sollte seine europäischen Verpflichtungen beibehalten und sich weiterhin für die Fortsetzung der Ratifizierung der EU-Verfassung einsetzen. Diese Meinung teilen auch die Politiker der kleinsten Regierungspartei, der Freiheitsunion. Auch die sudetendeutsche Landsmannschaft reagiert harsch auf die Äußerung des tschechischen Präsidenten Václav Klaus auf die Vertreibung der Sudetendeutschen als präventive Maßnahme. Der Vorsitzende der Sudetendeutschen, der Europaabgeordnete Bernd Posselt, bezeichnete Klaus heute als Antibild eines Europäers und wies dessen Äußerung vom Vortag zurück. Wenn die Tschechen heute frei sind, verdanken sie dies der Sogkraft der europäischen Einigung und dem Mut der Freiheitskämpfer um Václav Havel. Diese standen in der Tradition der christlichen Gründerväter Europas, während Klaus als Prototyp eines Nationalisten eher der Epigone von Edward Beneš ist, erklärte Posselt. Die Preise für Medikamente in Tschechien steigen und auch die Anzahl der Apotheken nimmt zu. Der Durchschnittstscheche verbraucht jährlich 32 Verpackungen mit Arzneien, was vergleichbaren Angaben zufolge in etwa der Menge entspricht, wie sie auch von den Bürgern der Länder Westeuropas im Jahr benötigt wird. Das gab der Direktor des staatlichen Medikamentenkontrollausschusses, Milan Schmid, auf einer heutigen Pressekonferenz in Prag bekannt. Bis in die unweit von Rokycany gelegene westböhmische Ortschaft Strašice verirrte sich ein physisch ernsthaft erkrankter Mann aus Deutschland, nachdem in Deutschland bereits gefahndet wurde. Tschechische Polizisten haben dort seine Identität festgestellt und ihn ihren deutschen Kollegen zugeführt. Das teilte heute ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur CTK mit. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho.
Tagesecho.
Das war Lothar Martin mit den Nachrichten. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, recht herzlich Chris Schmelzer. In unserem nun folgenden Tagesecho haben wir unter anderem folgende Themen für Sie vorbereitet. Ein Interview mit Christian Bojin, dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Tschechien zum Thema Zukunft der europäischen Verfassung. 15. Schriftstellerfestival im Prager Minor-Theater. Und Gespräch mit Robert Rzehak über das Schicksal der tschechischen Juden im 20. Jahrhundert. Und unserem Tagesecho schließt sich diesmal ein neuer Beitrag unserer Rubrik Hörerforum an, in welchem Thomas Kirchner auf die in den letzten Wochen von Ihnen eingesandten Briefe und E-Mails eingeht. In den letzten Tagen haben wir viel über die Reaktion tschechischer Politiker auf den Ausgang der Referenden über die EU-Verfassung in Frankreich und den Niederlanden berichtet. Heute wollen wir uns noch einmal diesem Thema widmen, diesmal aber aus der Perspektive der Europäischen Kommission. Dennoch bleiben wir natürlich in Tschechien. Mit dem Leiter der Kommissionsvertretung in Prag, Christian Bojin, hat Gerald Schubert gesprochen.
Für Christian Bojin besteht kein Zweifel. Die Gründe, warum zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs den Verfassungsvertrag abgelehnt haben, unterscheiden sich in vielen Punkten von den verfassungskritischen Tönen, die man in Tschechien hören kann. Der Furcht vor dem Verlust sozialer Sicherheiten, wie man sie in alten EU-Staaten beobachten kann, stehen in den neuen EU-Mitgliedsländern etwa Ängste vor fremder Bevormundung gegenüber.
Die Leute haben sowieso eine gewisse Angst wegen der Vergangenheit, dass hier ein Einfluss von anderen Ländern in Tschechien stattfindet. Diese Ängste sind natürlich da.
Sagt Bourgeois mit Hinweis auf die erst vor relativ kurzer Zeit abgeschüttelte Fremdbestimmung, die auch das Alltagsleben im kommunistischen Machtblock bestimmt hat. In Brüssel gefasste demokratische Beschlüsse mit Anweisungen aus Moskau zu vergleichen, ist zwar irrational, doch Missverständnisse gab es in der EU-Verfassungsdebatte auch in ganz anderen Bereichen. Etwa dort, wo die bereits vollzogene Erweiterung oder längst absolvierte Schritte der europäischen Integration mit der Verfassung in Zusammenhang gebracht wurden.
Zum Beispiel die Tatsache, dass EU Entscheidungen, die eigentlich von den Mitgliedstaaten getroffen werden, müssen eingeführt in allen Ländern. Das heißt, die haben mehr Kraft als die eigene Gesetze in den einzelnen Ländern. Das ist ganz normal, weil sonst wir können nicht zusammenarbeiten, wenn wir das nicht anerkennen. Und das war schon vorhanden. Das ist schon die Tatsache jetzt.
Wie es nach den Referenden in Frankreich und den Niederlanden weitergeht, das weiß zurzeit noch niemand. Christian Boucher meint, dass wohl erst der Brüsseler EU-Gipfel Mitte Juni eine ungefähre Richtung aufzeigen wird, in die die Union nun gehen könnte. Ein endgültiges Aus für die Verfassung ist derzeit jedenfalls noch nicht besiegelt. Für die Verfassung spricht laut Boucher schon alleine der Prozess ihrer Entstehung.
Wenn ich den ganzen Prozess sehe, es war wirklich demokratischer als irgendwelcher Prozess vorher. Das heißt, es gab einen Konvent, wo nicht nur Vertreter der Regierungen zusammengesessen sind, aber auch Vertreter der nationalen Parlamente, Vertreter des Europäischen Parlaments, Vertreter der Kommission auch und auch Vertreter der neuen Mitgliedsländer. Das heißt, obwohl sie noch, als das Konvent zusammengesessen ist, noch nicht Mitglieder waren. Und alle diese Leuten haben 16 Monate lang zusammen diskutiert. Es gab auch viel Information draußen. Es gab auch ein Forum, wo Vertreter der Bürgergesellschaft konnten auch ihre Meinung äußern. Ich glaube, es war eine sehr lebende Debatte. Und am Ende ist der Text natürlich von den Vertretern der Regierung entschieden worden, der sehr nah vom Text des Konvents war. Und der Text ist, glaube ich, auf jeden Fall bei dieser Zeit der beste Kompromiss, den man erhalten konnte.
Ein längeres Gespräch mit Christian Bourgin, dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Prag, können Sie am Montag hören in unserer Sendereihe Heute am Mikrofon. Nach der samtenen Revolution und dem Ende des Kalten Krieges zogen die russischen Truppen aus Tschechien ab. Die mittelböhmische Kleinstadt Milovice war bis dahin der Standort einer ihrer größten Kasernen in der damaligen Tschechoslowakei. Nach dem Ende der Nutzung durch die Sowjetsoldaten wurde sie jedoch nur zu einem Teil abgerissen und entrümpelt. Seit dem Beginn der 90er ist das Gebiet in privaten Händen und wird inzwischen als Spielwiese für Motorsportverrückte aus ganz Europa genutzt. 2004 fanden dort zum Beispiel die Truck Trial Europameisterschaften statt. Doch neben Motorrädern und anderen Geländefahrzeugen rollen inzwischen auch wieder Kettenfahrzeuge auf dem ehemaligen Kaserngelände. Eine Gruppe von Liebhabern alter Militärfahrzeuge hat sich mit ihrem umfangreichen Inventar an inzwischen natürlich waffenlosen Ketten- und Radfahrzeugen auf dem Kasernengelände niedergelassen. Das klingt erst einmal makaber, relativiert sich jedoch wieder vor dem Hintergrund, dass in Tschechien das Nachspielen von kriegsgeschichtlichen, militaristischen Szenarien nicht ganz so verpönt ist wie in Deutschland, sondern ein verbreitetes Hobby. Einer der Mitbetreiber erklärt:
Dneska naše armáda se zbavuje ve velkým výzbroje, protože
Heute braucht die tschechische Armee nicht mehr so viel Ausrüstung, denn auf Grundlage der verschiedenen internationalen Verträge ist die Menge der Militärausrüstung streng limitiert und für das Verteidigungsministerium ist es billiger, überflüssige Fahrzeuge zu verkaufen, als sie zu liquidieren.
Inzwischen hat auch eine deutsche Eventagentur Wind von der Sammlung der tschechischen Panzerliebhaber bekommen und bietet, zusammen mit den tschechischen Besitzern, interessierten Touristen Panzerfahren in Milovice als Action-Event an. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob dieses offensichtliche Zuschaustellen der militaristischen Neigung nicht bestimmte extremistische Randgruppen anzieht.
Ich meine, dass wir keine Probleme damit haben, denn wenn diese Leute überhaupt kommen, dann kommen sie als Zuschauer. Sie sind wohl eine Minderheit, denn ich habe hier wirklich noch nie so jemanden erlebt, weder von rechter noch von linker Seite.
Doch obwohl die Betreiber trotz des kleinen Zustroms an militaristischen und sportlich interessierten Touristen nur wenig Geld mit ihrem Hobby verdienen und jeder von ihnen zusätzlich einem normalen Beruf nachgeht, hat sich im Laufe der Jahre eine weitere Einnahmequelle aufgetan. Denn inzwischen kommen hin und wieder Filmteams für Dreharbeiten nach Milovice, um hier vor authentischer Kulisse zu filmen.
Jaký filmy? Tak co já si pamatuju, tak Harrisonovy květy.
Welche Filme? Woran ich mich gut erinnern kann, sind die amerikanischen Filme Harrison's Flowers und Heart's War. Diese Filme wurden direkt hier gedreht und an dieser Stelle, wo wir uns gerade befinden, standen bizarrerweise die Kulissen eines Konzentrationslagers.
Doch wie kommt man eigentlich dazu, sich hobbymäßig mit dem alten Militärgerät zu befassen?
Damit muss man wahrscheinlich geboren werden. Das ist so, wie wenn jemand mit Beinen zum Fußballspielen auf die Welt kommt, der spielt dann eben Fußball. Genauso basteln wir an Motoren herum. Wir lieben es, wenn diese schweren Ungetüme, diese Blechberge, die sich zuerst nicht bewegen und recht traurig aussehen, schließlich in Fahrt kommen.
Vom 5. bis zum 8. Juni findet in Prag im Theater Minoa zum 15. Mal das bekannte Schriftstellerfestival statt. Junge und alte Autoren aus mehreren Ländern werden ihre neuen sowie alten Bücher vorstellen, diese erklären und Diskussionen führen. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Mehr davon von Tatjana Sinkova.
If you close your eyes and you mouth the word Casanova,
wenn du die Augen schließt und das Wort Casanova auf der Zunge zergehen lässt, wirst du nichts sehen, aber dein Mund wird das Wort aussprechen. Es gibt also kein Bild, es gibt einfach nur ein Wort.
So there's no image, but there's the word.
Und genau dies leitet das diesjährige Schriftstellerfestival ein. Wörter sollen wieder die Oberhand ergreifen, denn Bilder können des Öfteren täuschen und nur ein geschriebenes Wort kann einem Menschen die Fantasie geben, die man zum Leben braucht. Casanova war ein Mann, der schon im 18. Jahrhundert frei durch Europa reiste, Länder und Literatur durch seine Übersetzungen verband und Frauenherzen mit seinen Gedichten brach. Seine letzte Station war Tschechien, wo er als Bibliothekar für den bekannten Heeresführer Wallstein arbeitete. Von ihm stammt auch das Zitat »Unsere Ignoranz wird zu unserem einzigen Ausweg«, welches zum Motto des diesjährigen Festivals geworden ist. Michael March, Präsident des Festivals.
Well, there was in essence, the first international.
Im Wesentlichen ist das Festival zur ersten internationalen Buchmesse 1991 entstanden. Es war unglaublich erfolgreich und wurde zur tschechischen Tradition. Beziehungsweise wurde die Literaturtradition durch das Festival geprägt. Es gab davor noch nie eine internationale Messe oder gar ein Festival, da Tschechien okkupiert war. Ein Festival zu haben, ist ein Teil einer demokratischen Gesellschaft. Und die Entwicklung einer Gesellschaft braucht Zeit. Vor allem einer literarischen Gesellschaft. Und obwohl es das Festival schon seit 15 Jahren gibt, braucht es noch eine gewisse Zeit, um ins Gleichgewicht zu kommen. Wir stehen immer noch am Anfang.
Nach Prag kommen Schriftsteller, die ihre eigenen Meinungen und Interessen präsentieren und die in der Literatur ihre persönliche Freiheit gefunden haben. Wie auch der deutsche Schriftsteller Peter Schneider, der sein neues Buch Köller vorstellt. Peter Schneider erzählt, wie er zum Festival kam und was er über Casanova denkt.
Ich bin da nicht drauf gekommen. Jemand ist auf mich gekommen. Ich glaube, das hängt mit den Büchern zusammen, die ins Englische übersetzt worden sind. Der Mauerspringer ist, glaube ich, mein bekanntestes Buch und das ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Übrigens in keine einzige östlich der Mauer. Und das hat mir auch die Einladung, glaube ich, nach Prag eingebracht. Ich bin nicht wegen Casanova eingeladen worden. Casanova, ich will nicht sagen, dass ich irgendwas mit ihm gemeinsam habe, obwohl man mir das früher auch nachgesagt hat. Aber das Entscheidende ist, dass Casanova ein Chronist seiner Zeit gewesen ist.
Das Prager Schriftstellerfestival ist aber nicht nur gesprochenes Wort. Auch die Musikgruppe Plastic People of the Universe wird zusammen mit dem amerikanischen Schriftsteller Ed Sanders auftreten und ihre einst verbotene Musik präsentieren.
Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Shoah, von der auch die tschechischen Juden nicht verschont blieben. Den Zweiten Weltkrieg haben nur ca. 15% der jüdischen Bevölkerung in den böhmischen Ländern überlebt. Über ihr Schicksal sprach Martina Schneibergowa mit Robert Rzehak von der Tschechischen Gesellschaft der Christen und Juden.
Ein problemloses Zusammenleben von Tschechen, Deutschen und Juden war für die Zeit der sogenannten Ersten Republik charakteristisch. Sehr konsequent für ein tolerantes Milieu setzte sie der erste tschechoslowakische Staatspräsident Tomáš Garrigue Masaryk ein, meint Robert Rzehak und erinnert sich an ein Beispiel aus seinem Verwandtenkreis.
Ich weiß von meiner Großmutter, meine jüdische adoptive Großmutter. Sie war von einer rabbinischen Familie. Sie hat mir erzählt, es war normal, dass sie, diese rabbinische Familie, hat den christlichen Kaplan von gegenüber für Mittagessen eingeladen. Das heißt, das war kein Problem in der Ersten Republik, dass jemand ein Jude war. Und die hat mir auch gesagt, ich bin in eine deutsche Schule gegangen, wo auch deutsche und tschechische Studenten waren. Und ich habe nie gehört, dass ich eine Jüdin bin im negativen Sinne.
Ein radikales Ende nicht nur für die erwähnte tolerante Gesellschaft, sondern auch für die humane Republik stellte der Zweite Weltkrieg einschließlich des Holocaust dar, dessen Opfer auch tschechische Juden wurden. Robert Řehák dazu.
Nur von Böhmen und Mähren war das 80.000 Juden. Diese meine adoptive Großmutter, wie ich erzählt habe, die war in mehreren Konzentrationslagern. Das hat in Theresienstadt angefangen. Und die hat mir erzählt, wir sind von einem Lager zu dem anderen gegangen und unterwegs meine Mutter gestorben ist. Und sie mit ihrer Schwester, die konnten sie sogar nicht begraben. Das war im Winter und der Boden war gefroren.
Nach dem Krieg folgte eine kurze Zeitetappe, in der die Tschechoslowakei eine freundliche Politik gegenüber Israel betrieben hatte. Nach dem Vorbild der Sowjetunion setzte sich jedoch bald eine antisemitische bzw. antizionistische Politik durch. Der jüdische Glauben wurde übrigens wie alle anderen Religionen während des Kommunismus mit allen Mitteln unterdrückt. Heutzutage leben in Tschechien etwa 5000 Juden, wobei Robert Řehák jedoch erklärt,
die Zahlen sind nicht ganz genau, weil das sind nur offizielle Zahlen, die Leute, die sich wirklich zum Judentum bekennen. Das Problem ist, dass hier viele, und das sind mehrere tausend Juden, die hier leben, ohne sich zum Judentum offiziell zu bekennen. Und da sind viele Familien, die vielleicht in zweiten, dritten Generation nicht Juden sind oder die haben konvertiert oder einfach als atheistische Familie leben.
Die Ursachen dessen sieht Robert Řehák hauptsächlich in den grausamen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, denn
nach dem Nationalsozialismus und nach dem Kommunismus, die Juden von den schrecklichen Erfahrungen, die haben angefangen, viele Leute, die absolute Ablehnung vom Judentum. Und die haben wirklich die Kinder gelernt, sie müssen vergessen, dass sie Juden sind.
Das war unser heutiges Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Nun folgt das Hörerforum mit Thomas Kirchner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Ihrer Sendung bei Radio Prag. Herzlich willkommen zum Hörerforum. Bei uns gibt es in dieser Woche über eine Frequenzänderung zu berichten. Außerdem werfen wir einen Blick auf Ihre Reaktionen zu den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Kriegsendes und haben noch einen ganz konkreten Sommertipp für die Radler unter Ihnen. Und das alles als Antwort auf Ihre Briefe und Mails, für die ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Diesmal war sogar ein Brief aus Belarus, aus Weißrussland dabei. Die besten Grüße aus Prag auf diesem Weg an unseren Hörer Alex Siderko in Minsk. Besonders gefreut haben uns aber auch die zahlreichen Zuschriften von unseren nahen Nachbarn aus Österreich, etwa von Wolfgang Gargitter aus Natters in Tirol, Heinz Harich aus dem steirischen Kapfenberg und Helmut Samhaber aus Geinberg, der unser Programm auch auf Mittelwelle empfangen hat. Auch an Sie die herzlichsten Grüße aus Prag. Beginnen wie angekündigt der Hinweis auf eine außerplanmäßige Frequenzänderung bei Radio Prag. Die Stammhörer unter Ihnen haben es sicher schon den Programmhinweisen entnommen. Bei unserer Abendsendung um 16.30 Uhr UTC auf 11.810 kHz gab es Probleme durch Überschneidungen mit Radio China International. Leider ist es unseren Technikern nicht gelungen, mit Radio China eine Absprache zu erreichen. Damit die Abendsendung wieder gut zu empfangen ist, haben wir uns daher zu einem Frequenzwechsel entschlossen. Bereits seit einigen Tagen wird die Sendung um 16.30 Uhr UTC bzw. 18.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit daher auf 11.825 kHz ausgestrahlt. Ich bin gespannt auf die ersten Empfangsberichte und hoffe, dass die Probleme damit beseitigt sind. An dieser Stelle aber ein ganz herzliches Dankeschön an alle Hörer, die uns auf die Überschneidung aufmerksam gemacht haben und die unser Programm mit Empfangsberichten begleiten und uns dadurch helfen, eine gute Sendequalität beizubehalten. Nun aber zu Ihren Briefen. Und ein Thema, das viele von Ihnen bewegt hat, war der 60. Jahrestag des Kriegsendes, über den wir bei Radio Prag aus tschechischer Sicht umfangreich berichtet haben. Günter Bauch aus Frauenreuth weist darauf hin, dass bloßes Erinnern nicht reicht. Für ihn steht im Mittelpunkt, sich über ehemalige Gräben hinweg die Hand zur Versöhnung zu reichen. Eine Aufgabe für jeden Einzelnen, wie er betont.
Was das Erinnern an das Kriegsende betrifft, sollten neben dem Gedenken an die menschlichen Opfer auch die Aussöhnung im Mittelpunkt der Gespräche sein. Es ist nicht gut, heute noch zu streiten, wer den ersten Stein warf. Wer die Vergangenheit nicht bewältigt, kann die Zukunft nicht gestalten. Jeder sollte sich bekennen und nicht zur schweigenden Mehrheit zählen.
Bernd Bickelhaupt aus Seeheim-Jugenheim spricht einen Punkt an, über den wir auch in der deutschsprachigen Redaktion lange diskutiert haben, nämlich die Form des Erinnerns in Tschechien, die sich von der in Deutschland deutlich unterscheidet.
Sehr interessant war das Regionaljournal vom 30. April, in dem über die Nachstellungen von Schlachten des Zweiten Weltkriegs berichtet wurde. So etwas kannte ich bisher nur aus den USA. Hier in Deutschland ist eine solche Geschichtsdarstellung einfach unmöglich. Zum einen braucht man für die Waffen Genehmigungen, die aber nicht oder nur sehr widerwillig erteilt werden, und zum anderen ist das Tragen von Armeeuniformen, zumindest der Deutschen des Ersten und Zweiten Weltkriegs, in Deutschland verboten. Wer so etwas machen wollte, würde im Gefängnis landen oder mindestens wegen rechtsextremer Umtriebe eine saftige Geldstrafe erhalten. So gesehen ist man in der Tschechischen Republik freier als in Deutschland.
Für Missstimmung im tschechisch-deutschen Verhältnis sorgte vor kurzem die Aufstellung eines Denkmals für den zweiten Präsidenten der Tschechoslowakei, Edvard Beneš, vor dem Prager Außenministerium. Vertreter der Sudetendeutschen haben das Denkmal scharf angegriffen und diese Angriffe wiederum wurden in Tschechien aufmerksam registriert. Unser Hörer Gerhard Herrmann aus München nimmt dies zum Anlass für einen langen Brief.
Ich bin ein sehr interessierter Leser Ihres sehr gut gemachten Newsletters. An dieser Stelle auch einmal vielen Dank. Erwähnen möchte ich auch, dass ich sehr viele Freunde in Tschechien habe, dabei sind keine Themen tabu. Ich möchte Sie aber gerne etwas fragen. Normalerweise ist für mich dieses Thema Krieg, Nachkrieg abgehakt. Eigentlich bin ich mit Stoiber als Ministerpräsident in Bayern in Sachen Innenpolitik sehr zufrieden. Dass er an Pfingsten gegen die tschechische Regierung losgepoltert hat, fand ich nicht richtig. Es ist sehr viel Leid auf beiden Seiten geschehen. Der Einmarsch von Hitler und den Nazis, als Folge davon die Vertreibung. Da finde ich es schon hervorragend, dass es heute zwischen Tschechien und Deutschland die sehr guten Beziehungen gibt. Aber hier kommt meine eigentliche Frage. Wie kann ich als Deutscher, der in Deutschland geboren ist, mit der historischen Person Beneš umgehen? Ich denke, er war oder ist für Tschechien eine sehr bedeutende Person, die auch viel geleistet hat. Natürlich wird er in Deutschland meistens nur mit den Beneš-Dekreten in Verbindung gebracht. Es gibt hierzu noch viele andere Fragen, da die Aufstellung des Beneš-Denkmals in Prag doch wieder sehr viel aufgewühlt hat. Sogar bei mir, der wirklich ein Mensch der Gegenwart ist.
Lieber Herr Herrmann, vielleicht nähert man sich der Person Beneš am besten, wenn man nicht ein einheitliches Bild sucht. In vielem erscheint er als eine tragische Figur, die seiner Zeit nicht immer gewachsen war. Andererseits kann niemand ernsthaft bestreiten, dass sich Edvard Beneš herausragend um den tschechoslowakischen Staat verdient gemacht hat. Dazu bräuchte es gar nicht jenes seltsame Gesetz, mit dem die tschechischen Abgeordneten in einem Satz genau dies festgeschrieben haben. In Deutschland vielleicht weniger bekannt ist aber, dass Beneš in vielen Punkten auch in Tschechien kontrovers beurteilt wird. Die beste Antwort auf Ihre Frage gibt vielleicht ein Kommentar der Tageszeitung Lidové Noviny zur Einweihung des Beneš-Denkmals. Dort hieß es sinngemäß, dass Beneš nicht nur ein Denkmal verdient habe, sondern viele. Und jedes solle anders aussehen. An den Mitbegründer des tschechoslowakischen Staates und die Symbolfigur des Widerstandes muss man sich ebenso erinnern wie an den Edvard Beneš, dessen Namen mit der Vertreibung der tschechoslowakischen Deutschen und der leichtfertigen Machtübergabe an die Kommunisten 1948 verbunden ist. Zum Abschluss des heutigen Hörerforums aber noch ein freundlicheres Thema. In einem Beitrag hatten wir über die Einrichtung eines Radweges zwischen Prag und Wien berichtet, der vor kurzem eröffnet wurde. Karin Gramlich schreibt dazu:
Könnten Sie mir bitte mitteilen, wo ich eine Radwegkarte für die Tour Prag-Wien erhalten kann?
Liebe Frau Gramlich, eine Karte zu dem Radweg Prag-Wien gibt es von dem tschechischen kartografischen Verlag SHO-Card. Sie heißt Greenways Praha-Wien. Die ISBN-Nummer ist 80-7224-0749. Unter dieser Nummer sollte die Karte auch im deutschen Fachhandel zu beziehen sein. Alle Informationen über diese Radroute gibt es in englischer Sprache außerdem auf der Internetseite www.pragviennagreenways.org, in einem Wort ohne Leerzeichen geschrieben. Hier gibt es auch online einen Übersichtsplan der gesamten Strecke. Und falls das nun zu viele Zahlen, Namen und Adressen auf einmal waren, dann können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Informationen auch nochmals bei uns im Internet nachlesen, wo Sie den Text dieser Sendung finden können, und zwar unter der Adresse www.radio.cz. Und wenn auch Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu unserem Programm haben, dann freue ich mich auf Ihre Post. Unsere Adresse ist unverändert: Radio Prag, Vinohradská 12, 12099 Praha 2, Tschechische Republik, oder per E-Mail an cr@radio.cz. Und damit bleibt mir nur noch, Ihnen zwei schöne Wochen zu wünschen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Hörerforum in 14 Tagen.
Damit ist unser Programm am Ende gelangt. Das war Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci